Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Immer wieder höre ich den Namen Burkhard Heim, ein Physiker, ein begnadeter Wissenschaftler, der eine Entwicklung gemacht hat, eine Entdeckung gemacht hat über das sogenannte zwölfdimensionale Modell. Was auch immer das sein möge, ich möchte heute den Fokus auf diesen begnadeten Wissenschaftler Burkhard Heim setzen und habe mir jemanden gesucht, der aus der Wissenschaft kommt, er ist Forscher, er ist Philosoph und hat selbst in seinem Unternehmen mit der Technologie, mit den Ideen von Burkhard Heim gearbeitet. Und deshalb ist es mir eine ganz große Freude und Ehre, dass er heute zugeschaltet ist. Ganz herzlich willkommen, lieber Marco Schmicke.
Danke, lieber Alexander. Grüß dich.
Gerne. Lieber Markus, lass uns mal über das Erbe sprechen. Was ist denn genau das, was wir immer wieder hören, heute auch in der Gegenwart, was so revolutionär ist um diesen Herrn Burkhard Heim herum?
Ja, erstmal vielen Dank, Alexander, dass du dieses für mich auch persönlich sehr wichtige Thema aufgegriffen hast. Denn die Gefahr besteht, dass dieses Erbe, wie du es nennst, von Burkhard Heim so mit der Zeit mehr und mehr verloren geht. Er ist ja ein Mensch gewesen, der einen ganz außergewöhnlichen Lebenslauf hat. Und man kann eigentlich Burkhard Heim auch nicht verstehen, wenn man nicht diese Geschichte kennt. Für mich, ich fange gerne mit mir selber an. Ich habe Burkhard Heim 1998 getroffen. Das war 3 Jahre vor seinem Tod. Und ich habe in den 3 Jahren unendlich viel von ihm gelernt. Ich kann sagen, dass ein Großteil von dem, was in meinem Leben danach kam, und das war für mich eine Menge zu erleben und eine Menge auch in die Welt hineinzustellen, dass das eine ganze Menge damit zu tun hat, was ich von Burkhard Heim gelernt habe. Nämlich, ich möchte das jetzt mal so vorwegnehmen, diesen Zugang zu den höheren Dimensionen, aber das tatsächlich auf wissenschaftlicher, physikalischer und mathematischer Grundlage. So, Burkhard Heim ist ein Mensch, der in diesen höheren Dimensionen gelebt hat. Das war ihm wahrscheinlich schon mit in die Wiege gelegt. Er ist auf diese höhere Dimension auf streng wissenschaftlichen Weg gekommen. Er hat sich mit der allgemeinen Relativitätstheorie Albert Einsteins beschäftigt. Er hat versucht, die Gravitationstheorie Einsteins zu Ende zu denken und zu Ende zu rechnen und stellte dabei fest, 4 Dimensionen, also 3 räumliche und die Zeit, reichen einfach nicht aus. Es bedarf 2 zusätzlicher Freiheitsgrade, der 5. und der 6. Dimension, die er dann später die Transdimension nannte, um überhaupt vernünftig Gravitation rechnen zu können. Also auf rein mathematisch-physikalischen Weg und nicht auf esoterischen Weg. Und dann stand für ihn diese große Frage im Raum, was ist die Bedeutung, was ist der Sinn dieser 5. und dieser 6. Dimension? Und genau praktisch die gleiche Frage, vor der gleichen Frage stand ich, als ich Burkhard Heim kennengelernt habe, aus einer ganz anderen Richtung heraus. Ich habe ja auch Physik studiert und habe mich in dem Rahmen mit Quantenphysik, aber auch mit allgemeiner Relativitätstheorie beschäftigt und an den Konzepten auch gearbeitet, mit denen Stephen Hawking bekannt geworden ist, nämlich der Verbindung von Quantenphysik und Gravitation. Und habe das aber auch immer vor allem in 4 Dimensionen gesehen. Ich bin dann allerdings durch meinen spirituellen Weg und dadurch, dass ich in einer vedischen Tradition Mönch geworden bin, auf eine Weltsicht gestoßen, die von sich aus einen multidimensionalen Raum voraussetzt. Das heißt, unsere 4-dimensionale Raumzeit, die dort auch bekannt ist, eingebettet sieht, also sowohl Raum als auch Zeit in höhere Dimensionen, die von Bewusstsein erfüllt sind, die von Leben erfüllt sind, in denen unser Universum eine ganz andere Qualität besitzt. So, er kam von der rein naturwissenschaftlichen Richtung, ich kam ja aus der spirituellen Richtung und daher interessierte mich natürlich auch als Naturwissenschaftler sehr, wie Burkhard Heim zu dem gleichen Ergebnis kam, aber auf rein wissenschaftlicher Sicht, aus rein wissenschaftlicher Perspektive heraus.
Ich höre immer wieder von Leuten, die sich damit beschäftigen, dass man diese Bücher liest und liest und studiert, aber letztendlich doch nicht versteht. Wie ist es dir da ergangen?
Ja, das Thema ist zu groß für eine Sendung.
Ja.
Sowas kannst du nicht machen, Alexander. Das hängt natürlich auch mit der Lebensgeschichte von Burkhard Heim zusammen. Ich muss es so kurz machen, weil es passt nicht in dieses Format. Er hat ja als als Junge muss ihn die Schule wahnsinnig gelangweilt haben und er hat den Lehrern immer Streiche gespielt, weil er war schon als kleiner Junge begnadeter Sprengstoffbastler. Es ist ihm also gelungen, keine Ahnung, wo er das Zeug her hatte, aus der Apotheke verschiedene Sprengstoffe zu entwickeln und mit denen hat er seinen Lehrern Streiche gespielt.
Ja.
Ja, das führte fast dazu, dass er also von der Schule geflogen ist. Dann kam aber der Krieg dazwischen. Und der Krieg brachte ihn schon als 15-, 16-Jähriger an die Front in Italien. Und er hatte einen großen Wunsch, von dort wegzugehen, weil das war nicht der richtige Platz für ihn. Und er hat sich dann entschieden, einen Brief nach Berlin zu schicken, wo er in seiner Verzweiflung mit seinen Sprengstoffkenntnissen einen Vorschlag für eine Bombe gemacht hat. Und zwar eine Art Nuklearwaffe. Und das war für die Führung, die Nazi-Führung in Berlin so interessant, dass sie ihn zurückgerufen haben und ihn mit niemand anderem als Werner Heisenberg zusammengebracht haben.
Okay.
Werner Heisenberg, das ist ja ein großes Thema, über das man auch mal sprechen könnte, ist ja eine sehr umstrittene Person. Er ist einer der Väter der Quantenphysik. Gleichzeitig sagen einige, er hat für, und das glaubte der CIA damals, für Hitler an der Atomwaffe gebaut. Liest man seine Biografie, so mag man ihm glauben, dass er eigentlich in Deutschland geblieben ist, ja, um die Atombombe zu verhindern, weil er glaubte, hier mehr ausrichten zu können. Und so traf er plötzlich diesen jungen 16-jährigen Mann, der dort von der Front kam und ihm den Vorschlag einer solchen Bombe machte, die weit über das hinausging, was Heisenberg zu der Zeit für möglich hielt. Und Heisenberg hat das abgeblockt. Er wollte sich damit nicht auseinandersetzen, aus gutem Grunde. Und Burkhard Heim landete dann in einem Labor in der Nähe von Berlin. Und dort ist ihm in den Händen ein Gefäß explodiert mit Sprengstoff. Dadurch verlor er beide Arme bis ungefähr hier, fast sein Gehör und fast sein Augenlicht. Er musste 27 Operationen über sich ergehen lassen, um überhaupt wieder in irgendeiner Weise vernünftig leben zu können. So, das ist erstmal die Grundlage. Er war fast blind, er konnte fast nicht hören, er hatte nicht so den direkten Zugang zu der Welt, wie wir das haben. Ihm fehlten dort sozusagen die Freiheitsgrade, die wir haben. Und insofern haben natürlich zusätzliche Freiheitsgrade, die er durch seine Arbeit findet, eine ganz andere Bedeutung als für uns. Und er hatte eine ganz andere Möglichkeit, sich in diesen Freiheitsgraden zu bewegen. Das führte allerdings auch dazu, und jetzt komme ich zu deiner zweiten Frage, dass Burkhard Heim nicht die gleichen Möglichkeiten hatte, zu kommunizieren mit der Welt, wie wir das so im Allgemeinen tun. Und er war, obwohl er ein sehr kontaktfreudiger Mensch war, war er auch sehr, wie soll ich das sagen, er war misstrauisch ein wenig. Und insofern zögerte er auch damit, seine Theorien vollständig zu publizieren. Er wollte erst den großen Wurf landen über gelungene Experimente, bevor er publizierte. Aber er konnte nicht publizieren, bevor er nicht irgendwas mit Experimenten nachgewiesen hatte. Das war wie ein Teufelskreis. Und so kam es dazu, die Geschichte ist viel länger, dass er eigentlich nur in einem esoterischen Verlag publizierte, bei dem Risch Verlag in Innsbruck. Und die große Chance abgelehnt hatte, die Illobrand von Ludwiger ihm gegeben hatte, nämlich einen Vertrag mit dem Springer Verlag in Heidelberg, einem der renommiertesten Wissenschaftsverlage, die bereit waren, sein Hauptwerk, die Elementarstrukturen der Materie, ich hab's hier im Bücherschrank stehen, herauszugeben. Das hätte bedeutet, dass er damit den Zugang in den wissenschaftlichen Diskurs gefunden hätte. Seine Bücher, seine Werke, seine Artikel hätten Beachtung gefunden in der wissenschaftlichen Fachwelt. Wenn man nicht in diesen Journalen oder in diesen Verlagen publiziert, sondern in esoterischen Verlagen, dann wird man einfach nicht gelesen. Ein zweiter Punkt ist, er hat nie in Englisch publiziert. Er hat nie in Englisch publiziert. Es gibt einen einzigen wissenschaftlichen Fachartikel in peer-reviewed Journals, den ich gefunden habe, weil ich selber Bockertheim zitieren wollte in einer wissenschaftlichen Arbeit. Und das hängt meiner Meinung nach mit seinen Lebensumständen zusammen. Also das, was ihm geschehen ist als 15-, 16-Jähriger durch den Krieg, war auf der einen Seite ja eine große Bürde für sein Leben, auf der anderen Seite aber eine ganz große Chance. Weil, wie er selber einmal geschrieben hat, hat ihm das den Zugang zu einer ganz anderen Denkweise eröffnet. Er hätte sonst vielleicht sein Leben als Sprengstoffingenieur verschwendet. Und so hat er sein Leben ganz der Entdeckung einer neuen Wirklichkeit eröffnet, die ja auch für mich die Grundlage gegeben hat, meine spirituellen Intuitionen durch meine spirituelle Tradition, aus der ich herauskam, in Naturwissenschaft umzusetzen, ermutigt zu sein, zu sehen, diese Räume jenseits der Zeit, die lassen sich tatsächlich mathematisch formulieren oder formalisieren, und sie erschließen tatsächlich eine Wirklichkeit, die auch aus wissenschaftlicher Sicht sehr ergiebig ist. Und du hast es ja schon angedeutet. Und tut mir leid, wenn ich wieder aufstehen muss. Ich muss das Fenster zumachen, weil es hier gerade
alles gut
in das Gesicht will.
Alles gut, das ist live und ich finde, das ist gut so, wenn wir das auch zeigen, dass das alles Live-Charakter ist.
Das Telefon klingelt, ja, mein Assistent kommt die Tür rein,
ja.
Einer meiner Hausmeister fängt an, draußen einen Ast zu sägen.
Den hören wir jetzt aber nicht.
Nein. Das ist das echte Leben. Ja, und für mich war das ja eine unglaubliche Bestätigung, wie gesagt, meiner spirituellen Intuition und dem, was ich gelernt habe, eine unglaubliche Bestätigung. Und es hat mich dann tatsächlich auf den Weg gebracht, den ich dann ab dem Jahre 2001 gegangen bin. Weil Burkhard Heim war ein Mensch sehr hoher Ideale. Er hat sich ja am Ende seines Lebens sehr eingesetzt im regional-lokalpolitischen Sinne. Er hat sich für die Umwelt eingesetzt, er hat sich für Nachhaltigkeit eingesetzt, er hat gesehen, was auf diesem Planeten zukommt und wollte seinen Beitrag leisten. Das hat mich sehr beeindruckt. Er hatte einen ganz, ganz starken ethischen Standpunkt. Und er hat mich in dem Jahr, das muss im Jahr 2000 gewesen sein, bei meinem letzten Besuch, auch gebeten, dieses Wissen, das er mir vermittelt hat, und dass ich auch schon aus meiner Tradition herausgetragen habe, dass ich dieses Wissen nur zum Wohle der Menschen einsetzen soll. Das war für mich wie ein Auftrag und ich konnte dann auf der Grundlage mein eigenes Konzept des Informationsfeldes, was ja ganz eng an die Gedanken von Burkhard Heim anknüpft, entwickeln und dann auch auf der Grundlage die Entwicklung eines solchen Informationsfeldsystems wie Timewaver voranbringen. Das hat mir den Mut gegeben und natürlich auch das wissenschaftliche Fundament, tatsächlich diesen schwierigen Weg zu gehen. Mhm. Ja, jetzt sollte man, die Geschichte ist so komplex, ich habe jetzt so ein bisschen über Burkhard Heims Lebensgeschichte erzählt, aber es steht ja diese große Frage im Raum, nämlich, was ist eigentlich die Bedeutung dieser fünften und sechsten Dimension?
Ja, das hätte ich so ungefähr formuliert in den nächsten 2 Minuten.
Genau. Das dachte ich mir schon.
Was ist das wirkliche Erbe?
Genau. Und diese Frage vorwegnehmen. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht und selber für viele Jahre über die Bedeutung dieser fünften und sechsten Dimension meditiert. Es ist ja schon schwer, sich überhaupt eine vierdimensionale Raumzeit vorzustellen.
Klar.
In der modernen Physik kann man sich vorstellen, dass es diese vierdimensionale Raumzeit nicht nur einmal gibt, sondern mehrfach. Und dass jede dieser vierdimensionalen Raumzeiten ein wenig anders ist. Man hört das in Science-Fiction-Filmen, zum Beispiel Star Trek Discovery, wird von einem Paralleluniversum gesprochen. Mhm. Da wird ja in der Physik heute ganz offen drüber gesprochen, dass parallele Räume, parallele Raumzeiten nebeneinander existieren können. Mit unterschiedlichen Inhalten. So, was bedeutet das? Man stellt sich mal vor, dass es mehrere solcher vierdimensionalen Raumzeiten gibt. Worin befinden Sie sich? In was für einem Raum befinden Sie sich? Es bedarf also zumindest einer zusätzlichen Dimension, in der diese vierdimensionalen Raumzeiten angeordnet sind.
Ja.
Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel, ein Buch. Ein Buch besteht aus, das ist übrigens Schleichwerbung, das neue Buch von Johannes Heinrichs über Dialektik jenseits von Hegel und Corona, das lese ich gerade. Dieses Buch besteht aus weit über 200 zweidimensionalen Blättern.
Ja.
Und die Buchstaben in diesem Buch sind Bewohner dieser zweidimensionalen Blätter. Die können da nicht heraus. Die wissen gar nichts von der dritten Dimension. Jetzt habe ich aber ganz viele dieser Blätter, über 200. Sie werden angeordnet in der dritten Dimension, in der Höhe. Das heißt, die dritte Dimension, die taucht ja im Buch selber nicht auf. Nur an einer Stelle, sage ich gleich wo. Diese dritte Dimension erlaubt es mir überhaupt, ganz viele verschiedene zweidimensionale Blätter zu haben. Preisfrage, wo tritt die dritte Dimension in dem Buch auf?
Ja, im Buchrücken, oder?
Im Buchrücken? Ich habe an etwas anderes gedacht. Die Seitenzahl.
Ah, okay.
Mhm. Ja? Erste Seite, zweite Seite, ist dann auch die Rückseite, dritte Seite, vierte Seite, bis zur Seite 230 oder so. Und genau so kann man sich die fünfte Dimension vorstellen. Stellt euch vor, jede dieser Seiten ist eine vierdimensionale Raumzeit. Jetzt liegen die übereinander und bilden auf diese Weise eine fünfte Dimension. Und es gibt nur in unserer vierdimensionalen Raumzeit einen versteckten Hinweis auf die fünfte Dimension. Wenn wir Bewohner eines solchen Blattes sind, können wir ja den Buchrücken nicht sehen.
Ja.
Aber wir können die Seitenzahl sehen.
Ja.
Und da steht jetzt, sagen wir, zum Beispiel gerade die Seite 33. Stellt euch mal vor, wir sind Bewohner dieser Seite und entdecken plötzlich die 33. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Wir kommen irgendwann auf die Idee, dass es eine Zahl ist und dass es eine 32 und eine 34 geben könnte. Und in der Situation sind wir. So, welche Bedeutung hat diese fünfte Dimension? Das ist zunächst einmal ein Parameter, der uns es erlaubt, verschiedenartige vierdimensionale Raumzeiten voneinander zu unterscheiden, Nummer eins durch die Seitenzahl, und zweitens anzuordnen, dass die überhaupt existieren können. Dass parallele vierdimensionale Raumzeiten nebeneinander existieren können, bedarf einer fünften Dimension. So, jetzt ist die Frage, was bedeutet die Ordnung? Wir werden ja, wenn wir uns mal die fünfte Dimension so vorstellen, praktisch als die Höhe in dem Raum, in dem ich sitze, wie meine Wirbelsäule, dann habe ich Räume, die sind hier unten, und ich habe Räume, die sind hier, und ich habe Räume, die sind hier, und so weiter. So, was bedeutet das, dass ein Raum höher liegt als ein anderer Raum? Und was bedeutet die Seitenzahl? Und in dem Modell von Burkhard Heim hat diese fünfte Dimension eine ganz wichtige Rolle. Sie steht mit einer höheren Seitenzahl, also eine höhere Lage in der fünften Dimension, bedeutet, dass es eine Wirklichkeitsebene umfassender Einheit ist. Beispiel: Es gibt eine Ebene in der fünften Dimension, dort existieren die Atome. Diese Atome bilden aber eine höhere Einheit. Diese höhere Einheit nennt sich Moleküle. Mhm. Etwas höher in der fünften Dimension liegt daher der Raum, in dem die Moleküle existieren. Gehen wir eine Etage tiefer. Die Atome bestehen aus Elementarteilchen wie Elektronen, Protonen, Neutronen. Alle Elementarteilchen existieren auf einer Ebene unterhalb der Atome. So, jetzt ist die große Frage, die sich die Physiker seit langer Zeit stellen: Aus was bestehen die Elementarteilchen? Und Burkhard Heim hat eine tiefere Ebene in der fünften Dimension gefunden. Strukturen, dynamische Strukturen, aus denen die Elementarteilchen bestehen. Und es gibt noch eine tiefere Ebene und es gibt noch eine tiefere Ebene. Und diese Ebenen hat Burkhard Heim gefunden und in einem großen Hauptwerk beschrieben, das er nie veröffentlicht hat. Das ist erstaunlich, dass das Hauptwerk von Burkhard Heim nicht veröffentlicht ist. Ein Werk, wenn ich jetzt aufstehen dürfte, könnte ich es holen und könnte ich es zeigen. Warte mal.
Ja, das muss sein. Du hast eins da, dann schauen wir uns das an. Herrlich.
Das finde ich jetzt doch so wichtig, wenn es schon um Burkhard Heim gibt. Ich habe mir das selber gebunden. Das lag jahrelang nur als Manuskript, weil ich es immer wieder gelesen habe auf meinem Klavier. Burkhard Heim, syntrometrische Maximentelezentrik. Ist das nicht ein Bestseller-verdächtiger Titel?
Ja, super, ich verstehe alles, wenn ich das Wort lese. Aber was
ich kann dir sagen, Alexander, der Titel ist das Einfachste an diesem Buch. Und es ist ein tiefer Einblick, nicht nur in die fünfte und sechste Dimension, sondern in die Möglichkeiten, die wir haben und die eben weit über unsere physische Existenz hinausgehen. Und das ist für mich so faszinierend. Burkhard Heim gibt uns die Möglichkeit, auf wissenschaftliche, mathematische und logische Art und Weise in die Dimensionen hineinzuschauen, in denen wir eingebettet sind und die uns wahrscheinlich nach dem Tode erwarten oder die uns vor der Geburt als Erfahrungsräume zur Verfügung stünden. Diese Räume, in denen sich so unendlich viel mehr abspielt, als was unser physischer Körper uns als Erfahrungsraum erlaubt. Und das ist eigentlich der große Lichtblick, den Burkhard Heim gibt. Ein mathematisch-physikalischer und logischer Zugang zu den Räumen des Bewusstseins und des Geistes.
Könnte mir vielleicht noch kurz ein bisschen philosophisch noch reinschauen. Was bedeutet das heutzutage? Was könnte durch das auf uns zukommen, mit diesen Erkenntnissen, mit diesen Modellen zu arbeiten? Ich weiß, Timewaver zum Beispiel arbeitet ja damit auch sehr erfolgreich. Aber was gibt es da für eine Fantasie? Was ist alles möglich durch das?
Burkhard Heim hat ja an spannenden wissenschaftlichen Projekten gearbeitet. Er hat sich als Gravitationsphysiker natürlich mit dem großen Thema der Levitation beschäftigt. Das heißt, rein technische Möglichkeiten des Antriebs und der Überwindung von Gravitation zu entwickeln, also eine neue Technologie, die dann sicher auch in den Energiebereich gehen würde. Also letztlich würde eine Validierung zunächst einmal und eine Wiederaufnahme der Forschung an den heimischen Arbeiten eine Richtung weisen für eine neue Wissenschaft, die aber eine ganz neue Technologie hervorbringen könnte. Es ist heute kein Geheimnis mehr, dass Wernher von Braun, der große Ingenieur, der die Grundlage gelegt hat für die amerikanischen Raumflüge und Mondflüge, mit Burkhard Heim kommuniziert hat, weil er die Hoffnung hatte, seine Apollo-Mission mit einem Gravitationswellenantrieb von Burkhard Heim zum Mond zu bringen. Mhm. Also Burkhard Heim hatte die Vision einer klimafreundlichen, einer nachhaltigen, einer ökologischen Technologie. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich die große Chance, noch tiefer in das Informationsfeld einzudringen. Und das Informationsfeld ist ja der Raum, in dem sich Geist und Materie begegnen. Und da steht die Menschheit und rennt seit, ich würde mal sagen, 2500 bis 3000 Jahren mit dem Kopf gegen die Wand, nämlich diese Dualität von Geist und Materie zu überwinden. Und unser heutiges wissenschaftliches Weltbild enthält ja nur die Materie. Sie benutzt zwar den Geist in Form der Mathematik, aber betrachtet nur das, was sie materiell messen kann. Und die Wissenschaft ist heute der Maßstab aller Dinge. Und das ist ein Riesenproblem, weil das Bewusstsein und der menschliche Geist und die menschlichen Gefühle, all das keinen Platz hat in diesem wissenschaftlichen Weltbild. Und das muss erschlossen werden. So das heimische Weltbild bringt auf der Grundlage des Informationsraumes Materie und Geist zusammen, Körper und Bewusstsein zusammen. Und das ist die Grundlage für einen gewaltigen Bewusstseinswandel, der uns bevorsteht. Diese Dualität, diese Spaltung von Subjekt und Objekt, von Körper und Geist, von Materie und Bewusstsein zu überwinden und in ein integrales Bewusstsein hineinzufinden, wo wir aufhören, mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen. Ich glaube, dass wir historisch, philosophisch feststecken als Menschheit und dass eben dieser Bewusstseinswandel, den einige Philosophen, wie zum Beispiel Sri Aurobindo oder John Getzer, gesehen haben, Gotthard Günther, der Philosoph, der mich stark betrachtet hat. Wir brauchen eine neue Logik, wir brauchen neues Denken, wir brauchen ein neues Bewusstsein, das all das integriert, was uns als Möglichkeiten jetzt schon zur Verfügung steht. Und dabei kann die heimische Wissenschaft ganz viel, dazu kann sie ganz viel beitragen.
Ich habe noch abschließend eine Frage, Markus. Beschäftigen sich neben dir als begnadeter Wissenschaftler noch weitere Wissenschaftler mit diesen Theorien und kommt da noch viel auf uns zu?
Ja, es wird daran gearbeitet im Hintergrund, auch von jungen Menschen, das ist sehr wichtig, weil gerade die heimische Gravitationstheorie, die ja die Grundlage für sein ganzes Werk ist, von Burkhard Hein alleine entwickelt wurde. Das muss man sich einmal vorstellen. Er hat es alleine entwickelt. Er hat es teilweise diktiert. Sein Vater hat es an der Tafel geschrieben. Es musste ja irgendwie verschriftlicht werden und so weiter. Aber er hat alleine daran gearbeitet. Und es bedarf eigentlich ganzer Institute oder Universitäten, die sich damit beschäftigen. Es wird im Hintergrund daran gearbeitet. Viel mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Ich habe diese Arbeit in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt. Das sei mir vergeben, weil die Arbeit mit dem Informationsfeld und das zu realisieren, was auf der Basis des Informationsfeldes möglich ist und dann mit Frequenzen als Sprache des Informationsfeldes, die praktisch den Informationsfeldgehalt, den Inhalt des Informationsfeldes energetisch zur Verfügung stellen ist. Das ist ja, was Frequenzen tun. Die Information des Informationsfelds muss in Energie transformiert werden. Und das tun die Frequenzen. Das war meine Arbeit der letzten Jahre. Das habe ich sozusagen in die Wirklichkeit gestellt. Und ich bin selber jetzt wieder an dem Punkt. Deswegen deine Frage ist wie ein Hinweis heute, mich wieder mehr in der Grundlagenforschung mit diesen Wurzeln meines eigenen Wirkens und Handelns zu beschäftigen.
Herzlichen Dank, lieber Markus. Ich weiß, dass das, was du ja da schon eigentlich der Erde geschenkt hast, mit dem Informationsfeldverständnis eigentlich schon ein Riesenpotenzial ist für uns alle an Möglichkeiten und ja auch gesundheitliche Natur es einzusetzen. Das habe ich ja selbst auch schon erlebt und mehrfach gesehen. Und da kann ich mir vorstellen, dass da deine Zeit wirklich total eigentlich absorbiert wurde durch das. Aber es wäre schön, hier Burkhard Hein nicht zu vergessen. Und deshalb freut es mich auch heute, diese erste Sendung über ihn gemacht zu haben. Ich hoffe, ich kriege mal noch weitere Sendungen hin, damit ich auch wirklich nach dem 20. Mal, wo ich Markus Schmicker über Burkhard Hein sprechen höre, es vielleicht irgendwann noch richtig verstehe. Aber dieses Modell mit dem Buch, Markus, das war jetzt genial. Jetzt habe ich es ein bisschen bildlich vor mir.
Ich habe eine spontane Idee. Warum machen wir nicht mal zusammen vielleicht mit QS24 einen kleinen Online-Kongress zum Thema Burkhard Hein? Dann können wir sozusagen diejenigen, die noch dran arbeiten oder wieder dran arbeiten wollen, mal zusammenbringen. Nur so als Anregung.
Wäre vielleicht großartig. Eine tolle Idee. Gut, da reden wir noch darüber. Ihnen alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.